Wir wollen mit dem Gebet beginnen. Danke, lieber himmlischer Vater, dass wir auch heute Nachmittag hier zusammenkommen dürfen. Und wir bitten dich auch um deinen Beistand, so dass unser Gedanken auch von dir geleitet wird, dass wir die Antwort auf die Fragen, die heute auch an uns gestellt sind, in dir finden können. Im Namen Jesu. Amen. Das ist der letzte Teil für die Thematik Sucht und Suchtverhaltens in unserer Gesellschaft heute. Nun, damit die Menschen, die an Suchtverhalten leiden, eine Hilfe empfangen können, muss zuerst eine richtige Diagnose gestellt werden. Aber es bestehen immer noch heute gewisse Schwierigkeiten, um die richtige Diagnose über Sucht. Denn Sucht ist also ein Phänomen im biologischen Bereich, psychologischen Bereich und auch im soziologischen Bereich sich bemerkbar macht. So dass eine einzige diagnostische Methode gibt es bis heute noch nicht. Es muss noch in dem biologischen Bereich viel Arbeit geleistet werden, damit man medizinisch und auch biologisch zwischen dem normalen Vorgang und suchthaftem Vorgang im Stoffwechsel klarstellen muss. Wir sind ziemlich weit damit gekommen. Das sage ich Ihnen jetzt. So dass eine solche Laboruntersuchung hoffentlich in nächster Zeit erstellt wird und anhand dessen wir bei verdächtigen Menschen oder suchtverdächtigen Menschen eine klare biologische Diagnose stellen könnten, dass ein Parameter, biologischer Parameter, sich als pathologisch zeigen kann. So eine Forschung wird zurzeit sehr intensiv getrieben. Aber bis jetzt haben wir noch nicht so eine eindeutige Labormethode, mit der wir ein Suchtverhalten im biologischen Bereich klarstellen können. Obwohl ich in der ersten Stunde hier versucht habe, aus dem biologischen Bereich die Veränderungen im limbischen System darzustellen. Aber wir müssen noch geduldig darauf warten, dass hier eines Tages doch klare biologische Markierungen möglich werden können. Dennoch, im Verhalten von Menschen, die an Sucht leiden, können wir schon merken, dass es über normalen Umfang hinausgegangen ist, was diese Menschen entweder konsumieren an Substanzen oder in ihrem Verhalten sich zeigen. Einkaufen, essen oder auch spielen, meinetwegen, oder manche andere Aktivitäten, die auch von normalen Konsumenten im normalen Umfang konsumiert werden, werden jetzt nicht mehr von bestimmten Menschen normal konsumiert. An solchem Verhalten können wir schon diese Suchtverhalten erkennen. Dennoch, die Schwierigkeit liegt wiederum darin, dass die Einsicht bei diesen Menschen sehr, sehr oft fehlt. So eine psychologische Haltung, das wird Abwehrmechanismus genannt, der sich in Verdrängung und Verleugnung in erster Linie besteht, ist extrem hartnäckig. Die anderen Menschen merken eher, dass irgendetwas nicht stimmt mit seinem Verhalten, während der Betroffene selbst lange keine Einsicht bekommt, dass er schon über diesen normalen Umfang hinaus Aktivitäten, Substanzen konsumiert, um seine Verstimmung oder Stimmung zu verändern, zu verbessern. Nicht nur das, sondern auch die nächsten Angehörigen von dem Betroffenen gehen auch für gewisse Zeit mit diesem Betroffenen mit in Bezug auf die Verleugnung und Verdrängung des Problems. Häufig wird dann das Fehlverhalten von diesem suchtgefährdeten Menschen oder süchtigen Menschen entschuldigt durch die Familienangehörigen mit x-beliebigen Begründungen. Aber dabei merken sie nicht, dass sie durch diese Entschuldigung für diesen suchtgefährdeten Menschen die Sucht dieses Menschen weiter unterstützen. Solange sie immer wieder verschleiern, dass das Problem vorliegt, dann geht das Problem ununterbrochen weiter. So ein Phänomen beobachte ich bei manchen Alkoholikerfamilien. Wenn das Problem wirklich unerträglich geworden ist und sie nicht mehr das verschleiern können, dann explodieren sie. Aber bis dahin sind etliche Jahre oft schon vergangen, so dass nicht nur der Betroffene selbst viele Schädigung an seinem Körper und an seinem seelischen Leben erlitten hat, sondern auch der Familienzusammenhalt ist dermaßen pathologisch geworden, so dass die Kinder vor allem schon an Folge dieser Suchtproblematik unterschiedlich leiden. Wir haben ja am ersten Tag solche Familienstrukturen kennengelernt. Diese Verleugnung des Betroffenen selbst und auch Verleugnung der Familienmitglieder, dass das Problem, Suchtproblem vorliegt, das muss in erster Linie durchbrochen werden. Es kann durchbrochen werden, wenn die entferntere Freunde, Bekannten und auch Arbeitgeber unter Umständen direkt auf das Problem anspricht. Somit wird die objektive Beobachtung am Verhalten dieses suchtgefährdeten Menschen eigentlich zum Diagnosenzweck sehr wichtig. Wenn man merkt, dass Fehlleistungen durch diesen suchtgefährdeten oder süchtigen Menschen in dem Arbeitsplatz oder auch in der zwischenmenschlichen Beziehung innerhalb der Familie, in der Nachbarschaft vorkommen, dann ist es schon ein Grund genug, dass man auf das Problem ansprechen müsste mit den Familienangehörigen. Wie gesagt, wenn die Familienangehörigen so eine Bemerkung als Verurteilung wahrnehmen, dann werden sie so einen Schutzwall um die eigene Familie, um sich herum noch weiter bauen. Deshalb muss man auch darauf achten, dass es aus der wirklichen Sorge um diese Familie, um die betroffenen Menschen, so eine Bemerkung gemacht wird. Auch wenn die Konflikte zwischen diesen Betroffenen und Familienangehörigen sich wiederholen, dann werden die Familienangehörigen selbst auch darauf kommen, dass das Suchtverhalten dieses betroffenen Menschen nicht mehr so hingenommen werden kann, so dass entweder diese Familienangehörigen anfangen, diese Menschen zu überreden, zum Arzt zu gehen oder zu einem Berater hinzugehen oder zu irgendeiner Hilfsorganisation in Bezug auf Suchtverhalten. Vermutlich wird sich der Betroffene nach wie vor dagegen wehren. Dennoch, daher ist es also diese geschlossene Konfrontation von Familienangehörigen und Freunden und Bekannten und auch gewisse Autoritätspersonen gegenüber diesen betroffenen Menschen wegen dieses konfliktreichen Verhaltens kann unter Umständen ein Anlass werden, meistens als letzte Wahl, dass es so weit kommen muss. Aber damit der Mensch überhaupt fremd motiviert werden kann, zu einer Beratung hinzugehen, zu einer Hilfe hinzugehen. Alleine würde dieser Mensch unter normalen Umständen nicht aus diesem Suchtverhalten freikommen. Und das ist ja das Problem. Obwohl man natürlich betet, wenn man Christ ist, dass dieser Mensch eine Hilfe bekommt vom Herrn. Aber wissen Sie, ich glaube daran persönlich. Aber gleichzeitig sehe ich so viele Menschen, die solche praktische Hilfe brauchen, praktische Schritte auch brauchen, um eine Fremdmotivation zu bekommen. Natürlich, wenn die kriminelle Handlungen durch das Suchtverhalten verübt worden sind, dann ist es ganz klar, wenn es so weit gekommen ist, dann wird auch das Gericht nicht mehr einfach so hinnehmen, sondern normalerweise wird die Suchtfrage im Gerichtssaal geklärt. Und wenn dieser Betroffene aufgrund seines Suchtverhaltens kriminelle Taten begangen hat, zum Beispiel so viele Schulden gemacht hat wegen der Spielsucht oder wegen der Trunkenheit, also Autounfall verursacht hat oder auch im Rauschzustand irgendwo eingebrochen ist und die Dinge gestohlen hat. Es gibt hunderte kriminelle Situationen. Aber wenn diese kriminelle Handlung aufgrund der bestehenden Sucht oder im Zusammenhang mit der bestehenden Sucht verübt worden sind, dann wird das Gericht so eine Situation klären, sodass dieser Mensch gezwungenerweise zum Gutachten hingehen muss und auch unter Umständen gezwungenerweise eine Behandlung, also auf sich nehmen muss. Wenn auch aus Erfahrung ich sagen muss, so eine Zwangsbehandlung ohne Eigenmotivation ist nicht erfolgreich. Ich habe auch etwa 9 Monate in einem Landeskrankenhaus gearbeitet, wo solche Patienten überwiesen wurden. Und ich musste zusehen, dass mehr als 80% von solchen Patienten, die zwangsweise zur Behandlung eingewiesen worden sind, werden auffällig, rückfällig, es gibt so viel fällig nicht hier in deutscher Sprache, rückfällig innerhalb eines Jahres nach der Entlassung. Und das hat mich so deprimiert damals. Aber diese, auch je nachdem, wie diese Zwangsbehandlung also innerhalb einer Einrichtung, nicht unbedingt in einem Landeskrankenhaus, wo nicht nur solche Menschen, sondern alle möglichen Menschen über wahllos aufgenommen werden und Stereotypenbehandlung sich unterwerfen müssen, sondern eine Facheinrichtung, wo gute und gut ausgearbeitete Programme angeboten werden, dann erhöht sich der Erfolgs, also Quotient. Es hängt also auch viel vom Programmen auch ab. Und nur einfach, dass diese Menschen vom Suchtsubstanz oder suchterzeugenden Substanzen getrennt werden, das alleine hilft nicht. Gut. Aber auf jeden Fall, wenn hinzu irgendwelche körperliche Schaden sich bemerkbar machen, dann solche objektive Daten an Verhaltensweisen und auch kriminellen Taten oder gesundheitlichen Schäden dienen zur Diagnosestellung, dass hier ein Suchtverhalten und Suchtproblematik vorliegt. Nun, bei der Aufnahme, wissen Sie, sträuben sich diese suchtgefährdete Menschen oder süchtige Menschen gegen irgendeine ehrliche Aussprache. Nicht alle, aber die meisten tun das. Und die Suchtfachleute kennen das sehr gut. Und sie lernen auch gewisse Gesprächsführung, damit gerade diese Menschen ihre Abwehr, also etwas herunterlassen können und ehrlicher auf die Fragen des Arztes oder Beraters eingehen können. Auch Stück über sich anfangen zu reflektieren. Dazu dienen folgende Fragen. Es sind vier ganz einfache Fragen, anhand dessen man so eine Diagnose der Suchtproblematik feststellt oder diese Menschen dahin führt, dass hier eine Suchtproblematik besteht. Nummer eins. Diese Frage lautet: Hat jemand schon Bemerkung gemacht, dass sie damit mit einem bestimmten Verhalten kürzer treten oder lieber aufhören sollen? So eine Frage kann nicht nur in Bezug auf den Alkoholismus oder Drogenproblem alleine gestellt werden, sondern auch alle in Frage kommenden suchthaften Verhalten. Nicht viel essen oder gar nicht essen. Oder wie wir auch schon gemacht haben, bestimmte emotionale Erfahrungen, also suchen. Und hier kommt auch, nicht wahr, bestimmte religiöse Verhaltensweise auch in Frage. Vor allem eine sehr emotional gelegene oder gelagerte religiöses Verhalten, das kann auch unter Umständen ein suchthaftes Verhalten sein. Obwohl so ein Verhalten sich legen kann, wenn insgesamt das Leben dieses betroffenen Menschen reift und auch mehr Heilung erfährt. Manches Mal beobachte ich, dass die jungen Menschen, die vorher rauschgiftsüchtig waren, sie werden, nicht wahr, unter dramatischen Umständen bekehrt und werden gläubig. Wofür ich sehr dankbar bin. Aber nachdem sie von Drogen freigekommen sind, zeigt sich ein gewisses suchthaftes Verhalten, auch in ihrer Religiosität. Nicht selten. Und die Musik, die sie gerne hören, oder eine Atmosphäre, in der sie sich gerne aufhalten, ist sehr anheizend und emotional. Ich sage es sehr allgemein. Nicht, es gibt viele Ausnahmen. Deshalb bitte protestieren Sie nicht jetzt. Aber ich merke, dass das Grundproblem, das ja diese Menschen zur Sucht geführt hat, ist noch nicht ganz geheilt. So ein Erlebnis, besonderes, aufregendes Erlebnis, durch das seine Verstimmung zur guten Stimmung verändert werden soll, kann diese Menschen weiterhin begleiten. Nun, vor etwa 13 Jahren war ich einmal in den USA und in Kalifornien. Und wir haben dort gute Freunde. Und diese gute Freunde haben uns einmal zu einer Gemeinde mitgenommen, die ursprünglich mit den Jesus People angefangen worden war. Und das war ja in den 70er Jahren sehr, sehr bekannt in den USA. Und viele Hippies wurden bekehrt und sie wurden Christ. Und sie haben ihre eigene Gemeinde angefangen. Und ich vermutete, als unser Freund zu uns sagte, also wir gehen heute zu dieser Gemeinde. Ich dachte, oh, da musste gewas sein. Und als ich dort ankam, war ich überrascht. Es gab keinen einzigen Mann mit langen Haaren. Keinen einzigen. Es waren lauter junge Familien mit kleinen Kindern. Es war eine wunderbare Gemeinde, eine wunderbare Atmosphäre. Und die Botschaft war so klar, so gut. Und ich war ganz erstaunt. Und ich fragte meinen Freund noch einmal, ja, hast du wirklich zu mir gesagt, dass diese Leute einmal Hippies waren? Und er sagte, ja. Wenn aber offensichtlich eine gute Führung da ist, dann schenkt Gott eine Heilung. Ja, sie haben offensichtlich nicht diesen alten Lebensstil in christlich verblümter Form weiter fortgesetzt. Sie haben ganz anderen Lebensstil gefunden. Aber dieser Lebensstil ist, also für Sie, die hier sitzen, vielleicht ganz normal. Aber für diese Leute war es gar nicht normal. Sie protestierten ja nicht mehr dagegen. Gegen Establishment, gegen Gesellschaft, gegen gesellschaftliche Ordnung. Und sie reiften offensichtlich. Wenn auch ich mir vorstellen kann, ich war noch nicht da, damals, in der ersten, nicht mal Bekehrungsphase, sie durchaus, ich war laute Musik und dieses und jenes gemacht habe mögen. Sie sind reifer geworden. Nur offensichtlich, mit der Reifung kommt es, dass man so eine Anheizung nicht braucht. Denn das ist ja auch ein Zeichen der Gesundung, dass man nicht unbedingt seine Verstimmung durch so ein besonderes Erlebnis verändern muss. Nun, aber diese erste Frage, hat jemand schon Bemerkung gemacht, dass sie damit kürzer treten oder aufhören sollen? Kann schon einen Menschen provozieren, so dass dann die zweite Frage hier gestellt wird. Haben Sie auf solche Bemerkung wütend reagiert? Die meisten Menschen, die betroffen sind, müssen ja sagen, ja. Wenn irgendjemand über mich so eine Bemerkung macht, dann reagiere ich wütend. Ich bin es nicht, ich will es auch nicht sein. Das ist total verkehrt. Man hat mich verkannt und so weiter und so fort. Ja, dann dritte Frage. Haben Sie sich je schuldig gefühlt wegen des spezifischen Verhaltens, dieses Verhalten, das ja jetzt als Suchtverhalten in Frage kommt, oder wegen der Konsequenz dieses in Frage stehenden Verhaltens? Je nachdem, wie man so ein Gespräch führt, dann wird einer langsam ehrlicher. Und wenn er auf Schuldgefühl angesprochen wird, meistens reagieren sie darauf positiv. Positiv, das heißt, sie bereuen es. Denn sie können ja nicht leugnen, dass ja, Familie unter Schulden leidet und die Kinder ins chaotische Verhältnis und Verhalten entwickelt haben und die Familie bzw. Ehepartner, Frau oder Mann, sehr sauer auf diesen betroffenen Menschen reagiert, so dass ein Schuldgefühl ist, also ein Gefühl, das die meisten Betroffenen mehr oder weniger, also mit den anderen teilen können. Dann die vierte Frage. Haben Sie jemals dieses Verhalten gebraucht, um Ihre Nerven zu beruhigen oder um Ihre Stimmung zu heben? Es ist eine sehr spezifische Frage. Und wenn diese Menschen mindestens diese drei Fragen von vier Fragen mit Ja beantwortet, dann kann man ziemlich sicher sein, dass sein Verhalten suchthaftes Verhalten ist. Wenn somit diese Menschen innerlich bereit werden oder bereit gemacht werden, ich muss so vorsichtig ausdrücken, denn die meisten Suchtverdächtige oder suchtkranke Menschen werden zuerst von fremden Menschen zur Behandlung motiviert. Aber wenn sie zu einer Behandlung motiviert werden, dann muss hier oder müssen hier Ziele gesetzt werden. Das höchste Ziel ist die Abstinenz. Dass man sich von der Beziehung an suchthaften Verhalten ganz trennt. Und dabei wird wieder Widerstand leistet. Noch ein bisschen. Ich darf doch ein bisschen machen. Und ich schade damit keinen. So eine Entschuldigung kommt. Und manches Mal dabei wird so eine alte Untersuchung und auch eine alte wissenschaftliche Fragezeichen zitiert, die darin besteht, dass man einen zum Beispiel einen Alkoholiker trainieren könne zu einem gemäßigten Trinken. Es hat tatsächlich so ein Experiment gegeben, so Anfang 70er Jahre in den USA. Sie haben 20 Alkoholiker aussortiert und diese 20 Alkoholiker trainiert zu einem gemäßigten, kontrollierten Trinken. Die Forscher haben 2 Jahre lang diese ehemaligen Patienten beobachtet und begleitet und berichtet, dass diese 20 Alkoholiker erfolgreich bei dem kontrollierten Trinken geblieben seien. Nun, 10 Jahre später hat ein völlig unabhängiges Team diese 20 Alkoholiker erneut untersucht und auch gleichzeitig sämtliche Protokolle, Behandlungsprotokolle, die vor 10 Jahren erstellt worden sind, noch einmal untersucht, gründlich untersucht. Dabei hat dieses Team festgestellt, dass ein einziger weiter kontrolliertes Trinken praktiziert hat nach 10 Jahren. Und sie haben festgestellt, dass dieser Mensch kein Alkoholiker ist. Und alle anderen haben entweder eine Abstinenz, also Behandlung, nachträglich genommen und mitgemacht und abstinent geblieben oder gestorben an Folge des Alkoholismus oder verschwunden, sodass keiner weiß, wo er noch lebt. Und dieser Bericht wurde in der internationalen Zeitschrift Nature, also publiziert. Dadurch wurde dieses kontrollierte Trinken praktisch aus der Behandlungskontingent herausgenommen worden. Das kann nicht gut gehen, sodass die Abstinenz, das heißt eine klare Trennung und Abgrenzung von dem Suchtverhalten, als Ziel Nummer eins aufgestellt werden muss. Hinzu kommen die Zielsymptome, die ich heute Vormittag hier gesprochen habe, werden auch in die Behandlung hineingenommen und praktiziert, nämlich besseren Umgang mit der eigenen Emotion und Verbesserung des Selbstwertgefühls und auch Normalisierung der zwischenmenschlichen Beziehung und eine vernünftige Selbstpflege, indem man die Lebenssituationen richtig einzuschätzen lernt, so dass man auch fürchten lernt. Zu den Methoden möchte ich hier einiges sagen. Die Krankenschwester unter Ihnen werden sehr wahrscheinlich besser damit anfangen können. Aber erstens, es gibt medizinische Behandlungsmethode, damit die Sucht hier behandelt werden kann. Das ist aber eine sehr gefährliche Aussage, was ich jetzt gemacht habe. Es ist heute noch nicht ganz richtig etabliert, aber es gibt solches Mittel, das dieses krankhaft übersteigerte Verlangen nach diesem emotionalen Erlebnis zu unterbinden. Dieses Mittel ist hergestellt worden, um, erinnern Sie sich an Endorphinen-Geschichte? Endorphinen sind körpereigene, also Morphium, die Dopaminausschüttung anregen, damit der Effekt dessen ein Lustempfinden oder eine Belohnung ist. Und Morphinen werden ja an der Stelle, wo Endorphinen vorhanden sind, mit den Rezeptoren, also biochemisch gebunden. Nun, es gibt aber solche Substanz, die mit diesen Rezeptoren eine Verbindung aufnehmen, ohne Dopaminausschüttung so anzuregen, sodass solche Rezeptoren schon besetzt sind. Und trotzdem kein Rauschzustand oder diese Stimmungsveränderung, noch ein Verlangen nach diesen Morphin oder Endorphinen, also Verlangen auslöst. Normalerweise, wenn hier diese Rezeptoren, nicht wahr, nicht mehr sensibel genug geworden sind, dann verlangt das Nervensystem mehr diese Substanzen, damit die Erregung hier zustande kommt. Aber man hat solche Substanzen hergestellt, die, wie gesagt, diese Rezeptoren besetzen, ohne dieses Verlangen noch einen Rausch Erlebnis auszulösen. Aber wenn man kein übersteigertes Verlangen nach Substanzen, nach emotionales Erlebnis, ist eine Heilung noch nicht damit hier hergestellt. Es ist nur eine Zwischenblockade, so dass im Verhalten diese Menschen durchaus noch gefährdet sind, wenn ein Lebenskonzept nicht aufgearbeitet wird. Deshalb ist so eine medizinische Behandlung gegen die Sucht ist noch nicht die wirkliche Behandlung, obwohl es ein Teil Hilfe sein kann. Darüber hinaus, wenn man unter diesen süchtigen Menschen spezifische Krankheiten oder Störungen wie minimale zerebrale Dysfunktion, wovon ich heute Morgen gesprochen habe, oder endogene Depression oder Paniksyndrom oder Manie, wenn solche Grundleiden bei süchtigen Menschen vorliegen, dann muss man dieses Grundleiden zuerst medizinisch gut behandeln. Und ich habe solche Menschen in meiner Praxis gehabt, bei denen solches Grundleiden vorlag, aber sie nicht wussten, dass eine richtige medizinische Behandlung für sie in Frage kommt. Aber stattdessen haben sie Suchtsubstanzen oder suchterzeugende Substanzen zu sich genommen, um sich selbst zu medikamentieren. Für solche Gruppe von Menschen kann eine medizinische Behandlung durchaus als Teilbehandlung hilfreich sein. Natürlich dann kommt eine Gruppenbehandlung, Gruppenpsychotherapie, würde ich so bezeichnen, nicht? Aber das ist in erster Linie für die akute Suchtbehandlung hilfreich. Statistisch geht es hervor, dass so eine Gruppe, wie ich in der zweiten Stunde hier erklärt habe, wesentlich erfolgsversprechender ist als eine individuelle Behandlung in der ersten Phase der Suchtbehandlung, was ja etwa ein Jahr, 6 Monate bis ein Jahr anhält. Natürlich, bei einigen Menschen kann eine individuelle Gesprächstherapie mit parallel laufen. Aber individuelle Therapie ist erfolgreicher, wenn dieser Mensch seine Abstinenz ein Jahr oder 2 Jahre schon erreicht hat. Und er ist intellektuell reflexionsfähig und er möchte gerne sein Leben ganz anders einordnen. Für solche Menschen ist so eine Psychotherapie sehr hilfreich. Und hier zu wiederholen, für diejenigen, die so eine Reflexionsfähigkeit nicht besitzen, aber trotzdem süchtig geworden sind, dann diese kognitive Verhaltenstherapie, es wird so genannt, eine Lebensschule sozusagen, indem sie richtige Informationen zwischen Auslöser der Sucht und Ergebnis auch bekommen oder auch richtige Informationen, wie man vernünftig sein Leben gestalten kann. Oftmals sind diese Menschen ohne Ausbildung, so dass dann auch hier eine Ausbildungshilfe ihnen gegeben werden sollte, damit sie ihr Leben auf vernünftigem Weg verdienen können oder Lebensunterhalt verdienen können. Denn wenn man besser ausgerüstet ist für das Leben, für das normale Leben, ist man besser geschützt vor einem Rückfall. Dann natürlich auch Familientherapie käme auch in Frage. Je nachdem, wo die Familie immer noch eine wichtige Bedeutung für diesen Betroffenen hat, dann ist es hilfreich, dass die anderen Familienmitglieder mit einbezogen werden, damit sie auch über die Zusammenhänge, weshalb dieser bestimmte Mensch innerhalb dieser Familie so ein Verhalten zeigen musste, Bescheid wissen. Und wie wir in diesen Tagen auch kennengelernt haben, eine Familie ist ja als ein System zu betrachten. Das ist wie eine Zelle, in der verschiedene Bestandteile gegenseitig und aufeinander zur Wirkung ausüben, um insgesamt ein Gleichgewicht herzustellen und aufrechte zu erhalten. Deshalb, wenn einer extrem gut ist, nur das volkstümliche Ausdruck, nicht extrem gut ist, dann muss ein anderer extrem böse sein, damit irgendwo ein Gleichgewicht und kräftemäßiges Gleichgewicht innerhalb dieser Familie hergestellt werden kann. Obwohl es nicht unbedingt so kommen muss, aber wenn Vater-Mutter-Struktur entweder verschoben oder Vater unterfunktioniert, Mutter überfunktioniert, so eine Störung entstanden ist, dann ergeben sich andere Probleme fast automatisch, so dass die Familie als Ganzes betrachtet werden muss. Und ich persönlich, deshalb ziehe vor, wenn irgendeiner kommt, nach Möglichkeit die anderen Familienangehörigen auch mit einzubeziehen, obwohl ich nicht immer die ganze Familienmitglieder immer Sprechstunde habe und habe muss. Aber so eine Familientherapie kann auch effektiver sein, damit nur dieser Symptomträger alleine so behandelt werden muss. Denn wenn dieser Symptomträger wieder in die eigene Familie zurückgeht, wartet ja die gleiche Falle auf ihn oder auf sie. Deshalb muss unter Umständen Familientherapie hier durchgeführt werden. Darüber hinaus gibt es Selbsthilfegruppen wie Anonyme Alkoholiker und auch eine Gruppe, die Al-Anon genannt wird, für die Angehörigen. Al-Anon, A-L-A-N-O-N. Al-Anon. Und das ist eine Gruppe für die Familienangehörigen, die irgendeinen Alkoholiker in der Familie haben. Und wie sie in erster Linie mit sich selbst unter solchen Umständen zurechtfinden sollen und wie sie so eine ungewollte und unbewusste Unterstützung der Sucht dieses Familiengliedes unterbinden können. So etwas lernen sie in dieser Selbsthilfegruppe. In Deutschland wird es sehr wahrscheinlich nicht so viel andere Gruppe geben, aber in Nordamerika gibt es sehr viel so andere Gruppen, die nach dem Vorbild von anonymen Alkoholiker aufgebaut sind. So in Bezug auf zum Beispiel also Essstörungen. Da gibt es auch so eine Gruppe. Und in Bezug auf Kaufsucht, für solche Leute gibt es auch so eine Gruppe. Und es gibt viele andere Gruppen, was vielleicht in Amerika eher möglich ist als hier. Aber wie dem auch zusätzlich auch eine Hilfe sein. Das sind zu der Methodik. Aber was geschieht eigentlich und was muss eigentlich im einzelnen Menschen geschehen, in seinem Bewusstsein, in seiner Emotion, damit so eine Heilung als Prozess hier eingeleitet werden kann und fortgesetzt werden kann? Dazu hilft uns die biblische Anleitung. Und diese biblische Anleitung habe ich in 7 praktischen Stufen zusammengefasst. Die erste Stufe: wahrhaftig werden. Wahrhaftig werden über sich selbst und über das Problem, das mit einem zu tun hat. Diese Wahrheit über sich selbst zu erfahren, ist niemals leicht. Für keinen ist es leicht. Denn wir haben alle gelernt, uns selbst vor Attacken von anderen Menschen zu schützen. Und unsere Abwehrmechanismen sind ja auch dazu gegeben worden. Unsere Erziehung hat auch dazu gedient, dass wir uns immer besser schützen können, damit wir durch das Leben weitergehen können. Aber dieselbe Schutzmechanismen stehen manches Mal im Wege, vor allem in der Suchtproblematik im Wege, die Wahrheit über sich selbst zu erfahren. Aber wir sind Gott total offenbar. Gott sieht uns, wie wir wirklich sind. Zu einem solchen Erkenntnis kann man durchaus durch ein geistliches Erlebnis auch kommen. So ein besonderes geistliches Selbsterlebnis. Aber auch kann man durch sein Versagenserlebnis auch dazu kommen, indem man merkt, also ich bin am Ende meiner Weisheit angelangt. Ich weiß nicht mehr, wie ich mir helfen soll. So ein Selbsterkenntnis kann durchaus dann zur Motivation werden. Ich brauche Hilfe von außen. Ich habe es nicht im Griff, sondern die Sucht hat mich im Griff. Ich brauche Hilfe. Aber so ein wahrhaftig Werden, das ist die erste Stufe. Somit Problem bei Namen nennen. Wenn man aber nicht dazu kommt, dann kann es auch eine Konfrontation, wie wir schon heute Vormittag gesprochen haben, dazu dienen, dass diese Menschen den ersten Schritt tut, um die Wahrheit über sich selbst zu erfahren. Aber so eine schonungslose Ehrlichkeit zu sich selbst ist nicht nur ein einmaliges Erlebnis, sondern es ist eine grundsätzliche Haltung, auch im geistlichen Leben. Die zweite Stufe, das ist Bekennen, nachdem man Problem bei Namen genannt hat. Bekennt man das? Es gibt ja ein bekanntes Buch von oder über Dietrich Bonhoeffer mit dem Titel Widerstand oder Ergebung. Sehr wahrscheinlich haben Sie irgendwann dieses Buch gelesen. Nun, aber das hat nicht mit der Sucht zu tun. Aber dieses Bekennen, wenn so eine Selbsterkenntnis von einem erlebt wird, dann fällt es einem nicht mehr so schwer, das Problem zu bekennen. Vor Gott, vor Familienangehörigen und auch vor einem Seelsorger oder Therapeuten, der davon versteht. In dem ersten Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 7 und 8, ist ja auch die Verheißung Gottes. Wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Das, was Gott hier verheißen hat, gilt auch in Bezug auf die Heilung von der Sucht und von dem Suchtverhalten. Suchtverhalten ist nicht nur eine Krankheit, sondern auch ethisch-moralisches Problem. Man hat sich selber hier geschadet und Familienangehörigen und andere Menschen auch sehr wahrscheinlich mit geschadet. So dass hier als dritte Stufe eine Säuberungsaktion gestartet werden muss. Eine Wiedergutmachung oder Entschädigung, soweit es einem möglich ist. Das ist nicht so ein Prinzip, dass man dadurch eine Erlösung erlangen will oder nur seine eigene Schuld damit sühnen will, sondern es hat eine andere Bedeutung, nämlich so lernt man die Verantwortung für die eigene Tat zu übernehmen. Das ist aus mir gekommen. Ich stehe dazu. Ich übernehme die Verantwortung. Aber in dieser Haltung wird die Würde dieses Menschen geboren, wenn man verantwortlich zu der eigenen Tat stehen kann. Obwohl so eine Haltung auch mit Schmerzen einhergehen kann, wird hier seine Würde anerkannt. Er wird auch einen Selbstrespekt dadurch eher erwerben. Und vielleicht wird dieser Respekt von anderen Menschen auch einem vermittelt. Ich respekte dich, ich respektiere dich, weil du dazu stehst. Vierte Stufe. Beziehungsweise zu dieser Säuberungsaktion gehört auch eine Reflexion über eigenes Leben. Auch unter Umständen, hier kommt diese psychotherapeutische oder seelsorgerische Arbeit, wobei Rekonstruktion der eigenen Lebensgeschichte und Trauer nach dem Verlust oder nach dem nie zustande gekommenen, Kindheit oder Jugend oder was auch immer, oder Elternhaus, was auch immer, so ein Trauer gehört auch dazu. Dann vierte Stufe, Vergebung annehmen und Vergebung austeilen. Unsere Schuldverpflichtung ist in der Wirklichkeit sehr kompliziert. Dennoch, im Prinzip ist diese Vergebung annehmen und Vergebung austeilen, je nachdem, in welcher Beziehung man mit diesem und jenem Menschen gestanden hat. Das ist oftmals etwas, was man in einer sehr konfliktreichen Beziehung voneinander erwartet. Wenn aber so eine Vergebung praktiziert wird, dann fühlt man sich eher bereit, wiederum die vergangene Traumata auch in der Vergangenheit sein zu lassen. So ein Abschluss dieses traumatischen Erlebnisses erfolgt durch die Annahme und Austeilen von Vergebung. Fünfte Stufe. Neue Beziehungen knüpfen. Wir haben auch darüber in der zweiten Stunde gesprochen. Die Beziehungen sind entweder wieder wiederherzustellen, oder die negative Beziehungen sind abzutrennen, abzubrechen. Und auch ganz neue Beziehung mit ganz neuen Menschen, die zum Heil von einem dienen und nicht zu einem Unheil. So etwas muss gelernt werden. Somit kommen wir schon in die sechste Stufe. Neues Verhalten einüben. Dieses Loslassen von Suchtobjekt, das ist unwahrscheinlich schwer. Und erst an dem Zeitpunkt, wo man bewusst so ein Lustobjekt oder auch Suchtobjekt loslässt, da merkt man erst richtig, womit man bis dahin seine innere Leere oder Defizit auch aufzufüllen und zu erfüllen, versucht hatte. Eine gewisse Zeitperiode geht man durch eine Wüstenerfahrung hindurch. Aber in dieser Wüstenerfahrung, die man auch akzeptieren muss als dazugehörige Heilungsphase, begegnet man Erbarmen Gottes, Barmherzigkeit Gottes. Wir haben in der zweiten Stunde von einem sehr interessanten Experiment mit französischem Essen hier kennengelernt. In dem Prediger, Kapitel 3, Vers 11, steht ja ein ganz, ganz bekannter Satz. Nicht? Gott hat die Ewigkeit in unser Herz hineingelegt. Und der Salomo hat ja alle Grundbedürfnisse mehr als genug erfüllt bekommen. Aber danach hat er richtig erkannt, diese physische und sollte eine physische Bedürfnisse und auch Bedürfnisbefriedigung alleine erfüllt nicht dieses Loch, das in seinem Herzen da ist, nämlich Ewigkeit. Ewigkeit kann nur mit der Ewigkeit erfüllt werden. Dieses Bekenntnis von Augustinus, ist das nicht wirklich wahr? Und ich empfehle Ihnen, dieses Buch zu lesen. Also das ist ein wunderbares Buch. Und er war ein richtiger Orator. Die ersten Seiten dieses Buches, seines Buches, Bekenntnis, würden Sie sehr wahrscheinlich hingerissen lesen. Und in diesen ersten Seiten steht es schon. Du hast uns für dich geschaffen, o Gott. Deshalb sind unsere Herzen unruhig, bis sie in dir ruhen. Offensichtlich scheint ja, doch, das letzte Ziel hier doch in dieser Begegnung mit Gott vorzuliegen, damit dieses Defizit, diese Leere oder ja, dieser Raum in unserem Herzen, der nur Ewigkeit so umfassen kann und nur durch die Ewigkeit erfüllt werden kann. Erst befriedigend hier beantwortet werden kann. Das ist etwas, was für mich persönlich als Meilensteine bei der Therapie von süchtigen Menschen, aber auch für mich selbst persönlich so wichtig geworden sind. Die letzte Stufe ist, diese Erfahrung weitergeben. Und das ist auch der Sinn von anonymen Alkoholikern. Ich will ja nicht diese Bewegung in Schutz nehmen, aber diese Bewegung anonymen Alkoholiker ist im Zusammenhang mit der moralischen Wiederaufrüstung zusammen zustande gekommen. Die sogenannte Oxford-Gruppe. Sie haben großen Einfluss auf diese Gründer von anonymen Alkoholiker gegeben. Sie standen eng miteinander in Verbindung, so dass auch diese 12 Stufen, die Sie ja als Programm anbieten, im Grunde genommen mit dem Evangelium voll übereinstimmen, obwohl Sie ja nicht wahr, das etwas verändert haben. Aber in der Essenz stimmt es mit dem Evangelium. Nun, aber das sei hingestellt. Aber die biblische Anleitung, wie ein Heilsweg uns von Gott gegeben worden ist, durch Jesus Christus, ist vollkommen gültig für persönliche Reifung und geistliche Reifung eines jeden Menschen, sowie auch eines süchtigen Menschen. Damit möchte ich jetzt diese 2 Tage Seminar oder wie man auch nennen soll, beenden offiziell. Aber jetzt kommt die Fragestunde, bevor wir offiziell abschließen. Und Sie haben sehr gute Fragen gestellt. Also ich bin ganz zufrieden mit Ihnen. Bitte schön.
Sie haben über die Abstinenz beim Alkohol geredet, aber zum Beispiel beim Essen oder beim Wachstum oder bei der Arbeit ist es ja ganz schwierig, Abstinenz zu finden.
Ja, das ist eine wunderbare Frage. Sehr gut. Ja, Sie haben ins Schwarz getroffen. Natürlich kann man nicht wahr, beim Essen und beim anderen Abstinenz üben. Nun, da muss hier das Schwergewicht etwas verlagert werden, nicht? Dass man nicht so ein Objekt, Essen oder andere Aktivitäten, dafür benutzt, um die eigene Stimmung zu verändern. Darauf muss mehr Schwergewicht gelegt werden als Abstinenz selbst. Da haben Sie ganz recht. Aber diese Bezweckung, ein bestimmtes Objekt nicht mal für die Erfüllung dieses inneren Defizits zu benutzen, nicht mal, davor muss eine Abstinenz also geübt werden und praktiziert werden. Bitte schön.
Ja, beim Alkohol ist es doch so, dass er ja voll im Gehirn hinterlässt, nicht so einen Vollverlust dann bewirken, dass halt, sobald Alkohol wieder ins Spiel kommt, der Betreffende dann, den er sich kontrollieren kann, und sofort wieder in Rauschzustand verfällt. Dann ist er doch bei Rauschsucht oder Esssucht dann nicht so, dass er jetzt körperlich im Gehirn Schäden ausgelöst werden, die jetzt nicht die Eigensteuerung vermindern. Wenn sie selber nicht steuern kann, ist ja beim Alkoholiker, der Alkohol trinkt und dieses Stadium umschritten hat, der so das auch selber hinterher
zu steuern. Ja und nein. Ja, das stimmt, dass bei Alkoholismus Alkohol selbst schon gewisse Schaden schon angerichtet hat, sodass dieser Kontrollverlust dadurch entstanden ist. Aber Kontrollverlust kann auch ohne solchen Schaden als solches, wie Alkohol es angerichtet hat, auch kommen, zum Beispiel bei Fresssucht. Sie haben auch Kontrolle verloren, nicht? Auch bei Bulimie auch, nicht wahr? Und so ein Kontrollverlust kann durchaus ohne solchen Schaden kommen. Und die neueste Überlegung. Das ist noch Hypothese, weshalb so ein Kontrollverlust vorhanden ist. Bei allen Suchtverhalten ist also hier eine Funktionsstörung von Endorphin, also Rezeptoren oder diese Opiatrezeptoren. So auf der Stufe vermutet man, dass eine Störung schon entstanden ist. Denn in der ersten Zeit, wo so ein aufregendes Zwangsverhalten wiederholt wird, dann werden Endorphinen mehr und mehr freigesetzt, nicht? Wie wir heute Morgen gesehen haben. So dass die Sensibilität von Opiatrezeptoren sich dadurch verändert hat. Und diese Veränderung der Sensibilität der Opiatrezeptoren scheint mit diesem Verlangen, krankhaft übersteigenden Verlangen, in Verbindung zu stehen, was ja auch mit dem Kontrollverlust gleichzeitig in Verbindung steht. Deshalb hat man so eine chemische Substanz hergestellt, die ich ja genannt habe als Therapiemethode, nicht medizinische Therapiemethode. Aber Sie können natürlich sich vorstellen, dass eine Sucht nicht nur biologisches Problem ist, sondern psychologisches Problem und auch soziales oder soziologisches Problem, so dass alle anderen Bereiche mit berücksichtigt werden müssen, wenn eine Heilung hergestellt werden soll. Aber auf die Frage Kontrollverlust. Ja und nein. Alkohol kann als solches Schaden im Nervensystem anrichten. Nein. Ja, ich meine, es ist noch eine Zukunftsversion natürlich, aber es ist durchaus möglich, um diesen Kontrollverlust, nicht wahr, zu verhindern, dass solche Medikamente eingesetzt werden können in der Zukunft, nicht? Das ist durchaus möglich. Aber was zurzeit gemacht wird, ist also Verstand gebrauchen, also ganz einfach gesagt, nicht wahr? In der Therapie Verstand gebrauchen und solche verführerische Situationen von vornherein vermeiden, so dass Versuchlichkeit zwar in einem noch bestehen bleibt, aber wenn diese Versuchlichkeit mit verführerlicher Situation nicht in Verbindung kommt, muss nicht so ein Suchtverhalten entstehen. Unter diesem Motto, also fernhalten von verführerlichen Situationen. Aber dafür muss man natürlich Verstand gebrauchen, nicht? Und wenn dieser Mensch glücklicherweise dahinter kommt, was eigentlich er oder sie, mit diesem Kaufzwang innerlich so befriedigen wollte, nämlich nicht erlebte, also Liebeserweis oder so ein Selbstwertgefühl, dass es nicht durch eine gute, tragfähige Beziehung vermittelt worden ist, dann muss man dahingehend arbeiten, nicht? Und wenn das nur eine Eitelkeit ist, dann muss man auch dahinter kommen, was bewirkt so eine Eitelkeit in diesem Menschen? Das ist also eine Arbeit mit Verstand, mit Kognition. Das wird in der Therapie oder in der Seelsorge auch also durchgeführt. Bitte schön.
Wie ist das, wenn manche nicht nur unbedingt durch Sucht, aber durch psychische Belastung oder Krankheiten die körperlichen Organe geschädigt werden und das so weit sich auch in körperliche Krankheiten manifestiert, dass auch Gehirnschädigungen auftreten, Absterben von Gehirnzellen oder sowas. Wie weit ist dann überhaupt noch eine Therapie oder eine Besserung möglich?
Mhm. Gut, das ist eine sehr gute Frage. Nun, wissen Sie, wir haben im Säuglingsalter 100 Milliarden Gehirnzellen, also Nervenzellen im Gehirn. Durchschnittlich aber sterben jeden Tag 5000 Nervenzellen. Ob sie es wollen oder nicht. Dann können Sie ausrechnen, wie viele Zellen noch zurückbleiben, wenn Sie 60 Jahre alt geworden sind. Nun, aber zu Ihrer Beruhigung. Die Zahlen von Gehirnzellen spielen eigentlich nicht so eine große Rolle für Gehirnfunktion oder für Funktion unseres Denkens, Fühlens und Verhaltens, nicht? Diese Muskelbewegung und so weiter. Dafür spielen die Kombinationen zwischen den Nervenzellen. Diese Kombinationen bilden sich als System wieder zusammen. Und bestimmte Bahnen nehmen Kontakte auf miteinander. Aber es sind solche Bahnen schon vorhanden. Aber diese Bahnen werden praktisch belebt durch die Übung. Wenn man deshalb unser Gehirn benutzt und übt, dann können schon vorhandene, also schwache Verbindungen verstärkt werden. Sie haben, haben Sie Auto? Ja, okay, aber Sie fahren, nicht wahr? Sie haben Führerschein gemacht. Aber daran erinnern Sie sich, nicht wahr? Wie Sie zuerst angefangen haben. Nicht? Sie mussten eine völlig neue Bewegungsablauf lernen. Aber nachdem Sie 5000 Kilometer gefahren sind, dann geht es ja fast automatisch. Auch im Schlaf. Aber Sie sollen nicht im Schlaf fahren. So ein System hat sich gebildet durch die Belebung dieser Nervenbahnen. Das bleibt sehr lange, wenn man auch nicht mal diese Bahnen lebendig hält. Teilweise können solche Bahnen neu gebildet werden, so dass, wenn Sie sagen, durch körperliche Erkrankung, also Hirnschlag oder auch Alkoholismus, wenn die Zellen kaputt gegangen sind. Ist es hoffnungslos? Fragezeichen. Nicht ganz hoffnungslos. Natürlich hängt es von dem Schwergrad dieser Gewebezerstörung auch ab, nicht? Aber es ist nicht ganz hoffnungslos, so dass bestimmte schwach ausgebildete Nervenbahnverbindungen durchaus belebt werden können. Und das ist der Grund, weshalb auch manche Leute mit Muskeldystrophie nur an bestimmten Muskelgruppen sind sie absolut unfähig, die Muskeln zu gebrauchen. Aber die Muskeln, die noch tätig sind, nicht betroffen sind, können sie so aktivieren, sodass manche Funktionen dadurch kompensiert werden können. Aber wenn Nervenzellen wirklich kaputt sind, können diese Zellen nicht mehr wiederbelebt werden, nicht? Aber wie gesagt, Zellen oder Zahlen von Zellen, das ist nicht entscheidend. Bitte schön.
Ja, hinter einer Sucht könnte auch mehrere Ursachen.
Sucht was?
Also sagen wir jetzt hinter einer Sucht oder einer Krankheit, sagen wir jetzt zum Beispiel Magersucht, wenn jemand an Magersucht leidet, da können doch mehrere Ursachen dahinter stehen. Zum Beispiel eine sehr angespannte und stressreiche Lebenssituation oder auch Beziehungsstörungen, also es sind ja da mehrere Ursachen, die dahinter stehen. Wie geht man denn da als Therapeut mit um?
Ja, Sie haben ganz recht. Ich habe ja diese ganze, nicht wahr, also persönliche Entwicklung, die ja letztlich, nicht wahr, auch zu einer Suchtproblematik beitragen kann. Heute nicht so ausführlich gesprochen, aber alles, was wir gestern hier behandelt haben, wie man zu einem gesunden oder ungesunden Selbstwertgefühl kommt, gehört auch dazu. Auch das gehört zu der Entwicklung von Magersucht. Magersucht ist also sicherlich nicht ganz einfache Krankheit. Und obwohl es auch als Sucht bezeichnet wird und auch als Sucht verstanden wird. Dazu gehören einmal medizinische Versorgung, weil das Untergewicht offensichtlich alleine schon einen geistigen Zustand erzeugt, der Psychose ähnlich ist, nicht? Sodass diese Unterernährung muss zunächst mal normalisiert werden, sodass einigermaßen wieder der Körper mit der Nahrungsmitteln haushalten kann. Und das ist also ein Punkt. Zum Zweiten, auch hier ein Kontrollverlust in Bezug auf Nichtessen. Und obwohl dieser Kontrollverlust mit einer wahnhaften Idee verbunden ist, müsste theoretisch so eine medizinische Möglichkeit auch ausprobiert werden, um diese Opiatrezeptoren zu normalisieren. Denn die Mediziner haben festgestellt, dass die Magersüchtigen also eindeutig eine Störung im Bereich der Opiatrezeptoren und Endorphinen auch haben. Nicht? Und das wäre eine zweite Möglichkeit. Aber zum Dritten, natürlich im zwischenmenschlichen Bereich oder auch in Bezug auf das Selbstkonzept, wie dieser Mensch sich versteht. Manche Bedingungen aufgeklärt werden und aufgearbeitet werden und gebrochene Beziehungen wieder normalisiert werden. So eine Arbeit wird dazu gehören. Aber
ein Stückwerk ist, wenn man dann gelernt hat oder gesehen hat, aha, mit dieser Situation hat der Patient Probleme, dann arbeitet man daran, dass er damit umgehen kann. Also es ist so häufig, dass man dann erkennt, aha, es steckt ja noch viel mehr dahinter, dass es immer weitergeht, dass immer mehr Sachen auch vielleicht Grundbedürfnisse bei diesem Patienten nicht gestellt wurden. Also muss man sozusagen wie ein kleines Puzzlespiel alle Teile erstmal finden und zusammenbauen.
Das ist meine Arbeit. Denn so ein Soforthilfe kann nicht wissenschaftlich angeboten werden. Es gibt so eine dramatische Heilung, je nachdem, wie dieser Mensch dazu geführt wird, um sich und der eigene Problematik so zu erkennen, dass man entschieden dann sich davon distanziert. So etwas gibt es auch, nicht? Aber ich kann nicht davon ausgehen, dass ich so eine Situation immer wieder sofort willkürlich herstellen kann, sodass ich diese Puzzlearbeit machen muss. Sind Sie enttäuscht? Sind Sie enttäuscht? Ja.
Nee, ich denke noch darüber nach.
Ja. Wissen Sie, aber auf verschiedenen Stufen, auf dem Weg der Heilung, obwohl so ein Erkenntnis stückweise ist, der betroffene Mensch selbst kann zunächst mal ganz von diesem Stück Erkenntnis erfüllt sein, nicht? Dass dieser Mensch lernt, sich selbst, andere und Lebenssituationen mit anderen Augen zu sehen, während er oder sie, meistens sie, völlig anderes, die ganze Welt gesehen hat. Und so ein Stück Erkenntnis, obwohl es ein Stück Erkenntnis ist, kann durchaus zur Heilung beitragen. Und die Menschen, denen es geholfen worden ist, rückblickend sagen sie, so viel haben sie gelernt. Aber was sie gelernt haben, an so vielem, können sie nicht einfach in Einzelheiten wiedergeben. Das ist doch ein inneres Erlebnis, das sie mit solchen Stück Erkenntnis verbinden. Und letztlich hat es mit dem Heilwerden zu tun. Nicht nur eine Heilung, sondern Heilwerden unseres ganzen Seins. Und so ein Heilwerden, was ich ja versucht habe, anhand des Evangeliums in verschiedenen Stufen darzulegen, das gilt für uns alle. Nicht nur für magersüchtige Menschen oder anders, nicht wahr, süchtige Menschen. Nicht? Die Versuchlichkeit, dass wir durch einen Ersatz, das wirkliche Manko ersetzen zu wollen oder nicht erfülltes Grundbedürfnis stellen zu wollen, diese Versuchlichkeit ist mehr oder weniger in allen Menschen drin. Nicht? Aber wir benutzen so etwas nicht normalerweise, sondern wir lernen alle, wie ein sinnerfülltes Leben nach und nach auch für uns selbst aufgebaut werden kann. Und so ein Heilwerden mit Gott und in seiner Barmherzigkeit, das gilt für uns alle, nicht nur für die kranken Menschen. Bitte schön.
Sie haben bei dem Heilungsprozess genannt, dass es für den Süchtigen oder für den Betroffenen ganz wichtig ist, dass er lernt, Verantwortung zu übernehmen. Und ich frage mich, ob das der springende Punkt im gesamten Suchtverhalten ist, dass der Süchtige die Verantwortung für sich selbst, für seine Vergangenheit, für seine Probleme und für seine Gefühle an das Suchterlebnis delegiert.
Ja, ich denke auch, es ist sehr, sehr wichtig. Und wir haben auch von dem Selbstwertgefühl gesprochen. Aber dieses Selbstwertgefühl muss ja authentisch sein, nicht? Und es hat auch mit der Fähigkeit, dass man für sich selber Verantwortung übernehmen kann, zusammen. Aber das muss gelehrt werden. Beziehungsweise diese Menschen würden es lernen, in dem Prozess, dass sie Schaden, den sie ja angerichtet haben, anfangen, wieder gut zu machen. Und ich ermutige die Leute, so eine Aktion, wenn man übertrieben ausdrückt, zu starten. Denn damit können sie ja eher anfangen als einem philosophischen Begriff, nicht? Verantwortung übernehmen. Aber sie müssen so ein Erlebnis auch haben. Meistens, wenn so eine Wiedergutmachung, soweit sie es können, gemacht worden ist, fühlen sich würdig und gut über sich selbst. Und das ist ja auch eine zwischenmenschliche Gesetzmäßigkeit, wenn es nicht übertrieben wird, nicht? Geben und nehmen. Und wo ein Schaden oder Schuld entstanden ist, dann auch eine Vergebung. Um Vergebung bitten, annehmen oder austeilen, aber auch eine Tat der Wiedergutmachung durchführen. Das bedeutet für diese Menschen, also dass es nicht theoretisch ist, sondern das Leben selbst ist. Und daher glaube ich, dass wenn dieser Mensch zumindest in seiner geistigen Kapazität so weit gekommen ist, die Dinge richtig wahrnehmen zu können, dann durch so ein Erlebnis Stück zu seiner eigenen Heilung auch beitragen Aber wenn der Rahmen nicht gegeben ist in der therapeutischen, nicht wahr, Sitzung, wenn so ein Rahmen nicht gegeben ist, dann würde er darüber hinweggehen, nicht? Aber wenn in der Therapie, das ist ein Programm, das ist ein Projekt, das du praktizieren musst, dann wird es einem leichter fallen, so eine Übernahme der eigenen Verantwortung in die Tat umzusetzen. Ist das meine Antwort? Oder haben Sie etwas anderes erwartet?
Also, ich frage mich, ob es schon, wenn es so vor allem entsteht, dass es schon dann beginnt, dass immer mehr Verantwortung delegiert wird. Zum Beispiel, ich weiß nicht, Sucht kann ja auch schon dadurch entstehen, dass vielleicht auch nicht Überbehütung ist, dass nicht gelernt hat, Verantwortung zu übernehmen, weil eben alles abhängt. Und deshalb, was ich damit vorstellen kann, dass er sich in den negativen Zeiten des Lebens selber auseinandersetzen muss.
Das gibt es auch. Und in diesem Fall muss man sicherlich, nicht wahr, so einen Lernprozess auf sich nehmen, dass es nicht so geht, dass irgendjemand anderes immer praktisch also alles abputzt, nicht, was man getan hat, sondern wie ein jegliches Kind zu einer solchen Selbstverantwortung auch erzogen werden soll, muss dieser erwachsene Mensch auch dazu erzogen werden. Ich meine, das ist sehr, sehr grob gesprochen, aber wenn er das beherrscht und besser beherrscht, dann wird seine zwischenmenschliche Beziehung in seinem gegebenen sozialen Milieu viel, viel besser werden. Und dadurch wird er ein Belohnungserlebnis, nicht wahr, über den gesunden, normalen Weg, also erwerben. Und das muss natürlich verstärkt werden, aber wenn er es erlebt, ich kann auch auf anderem Weg zu einer Belohnung kommen, dann sehr wahrscheinlich wird er auch dabei bleiben, nicht? Therapie ist natürlich darauf gezielt, dass so eine neue das neue Bewusstsein, also geweckt wird und auch gefördert wird, dass man durch die Übernahme der Selbstverantwortung mehr belohnt wird, als künstlich in seiner Emotion so eine Belohnung hervorzuzaubern. Noch nicht ganz überzeugt. Ja. Ja, ich denke, die Zeit ist gekommen. Vielen Dank für Ihr aufmerksames Zuhören und Mitgehen. Wir wollen mit dem Gebet schließen. Lieber himmlischer Vater, es sind noch viele Fragen offen, die wir noch nicht in der Lage sind, selbst zu beantworten. Und letztlich müssen wir einsehen, dass wir es nicht im Griff haben, sondern du hast es in deiner Hand. Du hast auch Menschen in deiner Hand. Und wir durften lernen, dass wir in deiner Hand geborgen sind. Und auch gerne mit dir bleiben möchten und in dieser Geborgenheit deiner Hand weiter behalten möchten. So hilf uns, dass wir diese deine Hilfe und Geborgenheit weiter anderen Menschen vermitteln können. Wenn wir mit Menschen verstrickt in seiner Sucht zu tun bekommen, gib uns gute Einfälle, auch Kraft, diesen Menschen eine richtige Wegweisung zu geben. Oder auch eine Hilfe, sofern wir eine Hilfe anbieten können. Aber gleichzeitig hilf uns das, diese Menschen auch erkennen. In deiner Hand geborgen. So dass dieses Defizit in ihrem Herzen durch deine Ewigkeit erfüllt und aufgefüllt werden kann. Im Namen Jesu. Amen.